Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, den Podcast der EKS. Heute wird's bei uns im Studio heiß. Das liegt nicht nur am Hochsommer, sondern auch am heißen Thema. Wir reden heute über Sexualität. Naja, und über Gender und über Geschlecht, über Ethik und queere Theologie. Also hochroten Kopf wieder ein bisschen abkühlen. Das Thema ist komplex, aber wir bekommen das hin. Wenn eure Kirchgemeinde so Leute hat, die manchmal auch sagen, ach Gender, das ist doch das mit diesen Toiletten und Unisex und das dritte Geschlecht, was es nicht alles gibt, dann seid ihr hier genau richtig. Mein Reflex war nämlich, heute zwei Menschen einzuladen, die in diesem ethischen Thema sehr viel wissen und auch viel zu sagen haben. Die Frau mir gegenüber ist Co-Herausgeberin des Buches Queere Theologie. Sie ist Mitarbeiterin bei der EKS, sie ist Pfarrerin und hat gerade ihre Dissertation verteidigt. Herzlichen Glückwunsch und willkommen hier im Studio, Lara Kneubühler.
Vielen Dank.
Und falls euch schon aufgefallen ist, dass der Ton heute ein bisschen anders daherkommt als sonst, dann liegt das daran, dass mein zweiter Gast in Deutschland sitzt. Er ist uns zugeschaltet. Er ist Professor für systematische Theologie, hat dieses Jahr mit seinen Co-Autoren das Buch Transformative Ethik – Wege zur Liebe publiziert. Er hat unter anderem 5 eigene Podcast-Formate gemacht und ist Dauergast in allen möglichen theologischen Podcasts, die einem so unterkommen können. Das SRF nannte ihn mal den Theologieverklickerer. Thorsten Dietz, herzlich willkommen.
Ja, danke schön, gerne.
Das ganze Thema Sexualität, Liebe, Rollenbilder, Identität finden, es hängt ja alles ein bisschen zusammen. Habt ihr persönlich in eurer Biografie oder in der Beschäftigung damit einen Punkt gehabt, wo ihr gedacht habt, oh, ich muss die Haltung überdenken? Oder wie seid ihr überhaupt an das Thema gekommen?
Für mich gab es nicht so wirklich ein einschneidendes Ereignis, glaube ich. Es sind eher so, würde ich sagen, ja, 3 Bereiche, 3 Teile von mir, aber auch von meinem Umfeld, die mir irgendwie dieses Thema näher gelegt haben. Einerseits, glaube ich, bin ich aus einer Generation, die sich ein bisschen mehr mit diesen Themen befasst oder wo die vielleicht auch ein bisschen selbstverständlicher sind, ein bisschen mehr akzeptiert sind. Und dann schließlich einfach durch die eigene Erfahrung als Cis-Frau durchs Leben zu gehen, meine eigene Sexualität auszuleben. Und irgendwie konnte ich nie nachvollziehen, warum Jungs mir immer Sprüche gesagt haben, warum ich das oder dies nicht könnte oder tun müsste, nur weil ich ein Mädchen bin. Das hat also irgendwie auch früh angefangen bei mir, dass ich so ein bisschen eine trotzige Haltung entwickelt habe diesbezüglich. Und das hat mich dann später, und das wäre dann mein dritter Punkt, mit der Auseinandersetzung und der Befassung mit Feminismus gebracht. Oder vielleicht sollte man ja eher sagen, Feminismen, weil es gibt viele unterschiedliche Art und Weisen, Feminismus zu verstehen. Und das Zusammenspiel dieser 3 Aspekte hat mich dann auch zu persönlichen, aber dann auch eben wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema Sexualität und Gender gebracht.
Wie ging's Thorsten damit?
Ja, ganz anders. Ich bin andere Generation. Ich bin 54 Jahre alt, 3 Kinder, die sind auch schon alle groß und so. Hab manches natürlich an Wenden oder Entwicklung erlebt. Ich erzähle mal eine einschneidende Erfahrung, die ich mit dem Thema habe. Ich selbst bin, nachdem ich Christ geworden bin, sehr konservativ unterwegs gewesen, sehr bibelorientiert in Gemeinschaften, wo schon klar war, das Ziel ist immer, Mann und Frau heiraten, Familie gründen, Kinder kriegen. Das ist keine Möglichkeit, sondern das ist so. Das ist der Weg. So, den geht man. Und ja, Mann und Frau, ne? Und was da in der Welt los ist, so 90er Jahre, dass diese ganzen Menschen da immer frecher auf die Straße. Nein, das hat Gott nicht gewollt. So. Und vor 20 Jahren hatte ich dann eine einschneidende Erfahrung. Wir hatten inzwischen erstes Kind, war noch sehr klein und so. Und ich hatte einen Traum. Und in diesem Traum war meine kleine Tochter auf einmal schon groß, irgendwie 15 bis 20, keine Ahnung. So. Und sie kam zu mir im Traum und sagte, Papa, ich muss dir was sagen, ich bin lesbisch. Und das war für mich im Traum alles ein totaler Schock, weil mir klar war, wenn ich jetzt sage, nein, geh, Gott will das nicht, verliere ich meine Tochter. Und wenn ich jetzt meine Tochter umarme, verliere ich, ja, Gott, meine Gemeinde, meine ganze bisherige Karriere. Und im Traum habe ich dann meine Tochter umarmt und hatte aber auch das Gefühl, jetzt bricht alles andere auseinander und bin vor Schreck wach geworden, wie aus einem Albtraum. Ich musste mich erstmal erholen, Tochter war immer noch sehr klein, noch längst nicht in der Schule, war alles nur ein Traum. Aber mir hat das sehr zu denken gegeben, weil ich mir gesagt habe, wenn meine Religion mich zwingt, zwischen Gott und meiner eigenen Tochter zu wählen, wenn ich gegen Menschen sein muss, damit Gott für mich ist, dann kann mit meinem Glauben und mit meiner Überzeugung irgendwas nicht stimmen. Das war eine Erfahrung, die auch stark schon auch dazu beigetragen hat, dass ich mich ausführlich mit den Themen beschäftigt habe und dann tatsächlich meine Sexualethik entwickelt, verändert habe, auf den Kopf gestellt habe, weil ich gemerkt habe, diese Wahl, das ist weder menschlich noch christlich, das kann nicht wirklich wahr sein, dass das so laufen muss.
Also es ist ja wirklich ein starkes Erlebnis, was du da gehabt hast. Ich will noch einen kleinen Einschub machen, weil wir sprechen ja heute auch über das Thema queere Theologie und was das eigentlich genau ist, das ist ganz schön schwierig zu definieren. Lara und ich haben mal in die Bücher geguckt, sie hat mir einige Zitate geschickt und wir haben uns zwei Definitionen rausgesucht, die sich eigentlich ganz gut ergänzen. Achtung, es wird ein bisschen länger.
Reflektor.
Wenn Theologie das Reden über Gott ist, dann gibt es mindestens drei Möglichkeiten für queere Theologie. Erstens, queere Theologie ist das Reden von LGBTQ-Menschen über Gott. Zweitens, queere Theologie ist das Reden über Gott in einer selbstbewussten, transgressiven, das heißt überschreitenden Weise. Insbesondere in Bezug auf die Infragestellung gesellschaftlicher Normen über Sexualität und Geschlecht. Drittens ist queere Theologie ein Reden über Gott, das die natürliche binäre Kategorien der sexuellen und geschlechtlichen Identität infrage stellt und dekonstruiert. Es gibt nicht die eine queere Theologie. Stattdessen gibt es Anfragen, Impulse, Positionen zu theologischen Themen aus queerer Perspektive. Queere Theologie ist in diesem Sinne keine eigene Disziplin, sondern eine übergreifende Forschungsperspektive und Haltung, um heteronormative Machtstrukturen im Feld theologischer und religiös grundierter Diskurse aufzudecken. Also wir sehen schon, das ist so ein bisschen ein Sammelbegriff. Es geht von und um queere Menschen, Normativität hinterfragen. Aber Thorsten, ich wollte dich noch als erstes fragen, ihr habt jetzt so einen mit Verlaub dicken Wälzer über Sexualethik geschrieben. Es hätte ja sicherlich leichtere theologische Felder zu beackern gegeben. Warum habt ihr das gemacht trotzdem?
Ja, leichte Sachen sind immer schön und aber im wirklichen Leben hat man Herausforderungen. Ne? Da muss man sich fragen, stellt man sich den oder nicht? Also für mich war es natürlich eine Herausforderung, mich mit den Themen zu beschäftigen, weil ich lange Zeit in pietistisch-konservativen Kreisen war, wo die Leute ruckzuck auf 180 waren und Spannung kaum auszuhalten waren. Also insofern, nö, habe ich nicht aus Spaß oder Lust gemacht, sondern schlicht aus Anerkenntnis, diese Fragen sind heute notvoll für viele Menschen, weil sie teils unter Druck gesetzt werden oder ausgegrenzt werden von Menschen, die sagen, so wie du lebst oder so wie du bist, hat das Gott nicht gewollt und es ist auch schädlich für dich und die Gesellschaft. So und für andere ist es eine empfundene Spannung, dass das, was sie glauben und das, was sie denken, wie man eigentlich mit anderen umgehen sollte, für sie irgendwie nicht mehr funktioniert, sobald die Menschen irgendwie aus der Bahn geraten, also nicht mehr so männlich oder so weiblich oder so familienorientiert sind, wie man glaubt, dass es traditionell christlich sein musste. Und insofern haben wir dieses Buch geschrieben, ich finde ihn gar nicht so dick, den Wälzer, die 400 noch was Seiten. Also wir haben viel kürzen müssen, um es so klein zu kriegen, ehrlich gesagt. Aber wir wollten gründlich tatsächlich die Bibel, die Kirchengeschichte, die neuere Entwicklung, aktuelle Wissensmöglichkeiten, auch durch die Humanwissenschaften, das alles mal als Überblick zu geben und darin Orientierung zu suchen, wie können wir denn so leben, dass wir Gott und den Menschen gerecht werden.
Lara, als Anfrage an dich, du hast dir das Buch auch durchgeschaut. Wie reagierst du aus auch einer weiblichen Perspektive darauf?
Ich finde es einen großen Verdienst von diesem Buch, so ein bisschen eine Karte von den Diskursen und Argumenten zu machen. Und das ist erstmal eine gute Orientierung für Menschen, die halt nicht drin sind. Das finde ich wirklich auch gut gemacht. Aus weiblicher Perspektive und ich würde hier vielleicht auch ergänzen, aus queerer Perspektive auch, geht es dann bei diesen Themen darum, um auf die Definition zurückzukommen, die du genannt hast, die eine von Patrick Cheng und die andere von Kerstin Söderblom. Es geht darum, vielleicht so Selbstverständlichkeiten aufzudecken und zu hinterfragen. Und eine der größten Selbstverständlichkeiten ist die Binarität von Frau und Mann. Das ist dann natürlich auch wie eine Rückfrage an den Feminismus. Wie versteht man Frau sein? Wie versteht man die eigene Befreiungsbewegung in dieser Binarität, außerhalb dieser Binarität? Also das ist ein bisschen die Frage. Aus queerer Perspektive ist das ganz klar eine Infragestellung auch dieser Binarität. Und das würde ich sagen, ist bei diesen Themen auch immer wichtig zu nennen. Also dass es auch anderes gibt. Und da rede ich vielleicht eher wieder jetzt eher tendenziell als queer Feministin, das Verhältnis von Sexualität und Gender und Macht vorkommt. Und damit halt auch, das hat Thorsten vorhin auch angesprochen, Gewaltserfahrungen genannt werden und wie gewisse Themen, gewisse Denkweisen näher an zumindest der Möglichkeit von Gewaltausübung stehen, wie das in der Geschichte war. Auch eben in der kirchlichen und theologischen Geschichte, weil ich glaube, das ist dann auch immer wichtig zu sagen, die Theologie kann sich mit der queeren Theologie kein reines Gewissen kaufen. Da haben wir auch wirklich als Kirche, als Theologie und als Gläubige sogar, würde ich so weit gehen, zu sagen, eine Schuldgeschichte, der wir uns stellen müssen. Sowohl Feminismus als auch queere Theorie oder queere Theologie, auch hier Theologien eigentlich, sind beide, in unserem Sammelband haben wir das positionell genannt, das heißt, sie sind kontextuell und politisch, die wollen was. Und in der vielleicht bürgerlich angehauchten Schweizer reformierten Kirche und bürgerlich angehauchten vielleicht wissenschaftliche Theologie, ja, hat man es nicht immer gerne, sozusagen diese Verknüpfung mit der Politik, weil da oft der Gedanke ist, man bietet die Seite für Vorwürfe von Parteilichkeit und Subjektivität, und gute Wissenschaft ist ja objektiv. Auch wenn wir von einer bestimmten Erfahrung kommen, können wir über sie oder mit ihr objektiv philosophisch nachdenken. Aber dieser politische Aspekt ist dann auch immer wichtig, dass man ihn nicht evakuiert.
Thorsten, vielleicht möchtest du gerade reagieren?
Nein, das höre ich sehr gern und sehr gut. Ich kann auch zur Klärung sagen, also Tobias Feix und ich, die das Buch geschrieben haben, wir sind ja Männer, wir kommen aus einer ganz anderen Geschichte. Für uns waren feministische und queere Theologien eine ganz große Entdeckung. So, und wir haben gemerkt, hier kommt vieles zur Sprache, was in unserer Welt vorher gar nicht vorkam. So, wir waren immer Teil einer bürgerlichen, weißen, männlichen Wissenschafts- und Glaubens- und Kirchenkultur. Und für uns ist es eine Entdeckungsreise gewesen, wie viel Verdrängungen und wie viel Stummstellungen mit dieser Kultur immer schon verbunden waren. Und das Hörenlernen auf diese unterdrückten Stimmen, das ist für unsere Lebensreise sehr wichtig geworden, auch für unsere Ethik. Wir haben ja 10 Kurzbeiträge von Menschen, die alle keine Männer sind, sondern bi, trans, queer, schwul, alles Mögliche, weil uns diese Stimmen von Menschen, die etwas anderes einbringen, was wir nicht bringen können, ganz wichtig war. Und insofern können wir auch jetzt nicht feministische oder queere Theologie übernehmen oder betreiben. Nur wir haben da ein Verhältnis des Zuhörens und Lernens und wollen auch lernen und wollen auch integrieren, was wir glauben zu verstehen, wissen aber, dass wir bleibend angewiesen sind auf Stimmen anderer. So, und ich glaube, das ist Theologie und Kirche eigentlich immer. Wir sind alle darauf angewiesen, aufeinander zu hören, weil jeder seine Perspektive hat. Und diese Kultur der Selbstrelativierung, ich glaube, das ist für Theologie und Kirche gleichermaßen wichtig. Und da sind wir eher am Anfang als mittendrin.
Ich weiß, dass ihr euch beide im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber unterhalten habt, was ihr so zum Thema Sexualität und Gender so aus den Kirchgemeinden, also wirklich so von der Basis wahrnimmt, wo viele so Konfliktlinien wirklich mitten durch Gemeinden gehen und es sich an kleinen Beispielen entzündet, so wie ich eben gesagt habe mit den Toiletten. Könnt ihr da aus dem Nähkästchen plaudern?
Es gibt Kirchengemeinden, wo sich viel verändert hat und wo tatsächlich Toiletten ein Thema sind. Wir haben das Wort jetzt schon dreimal benutzt. Also viele Menschen merken oder kriegen gar nicht mit, wie belastend es ist für einige, dass immer schon vorausgesetzt wird, du musst dich entscheiden, Männertoilette, Frauentoilette, Frauentoilette, Männertoilette. Es gibt nur zwei Geschlechter, entscheide dich. So der Druck, der damit verbunden ist, die selbstverständlichen Annahmen, dass alle Menschen passen in die Kästchen, die ihnen hingehalten werden, ist enorm. Habe ich früher auch und bin ich nie drauf gekommen. So, jetzt habe ich es aber von vielen gehört. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn Kirchengemeinde darüber redet, diskutiert. Dazu gehören übrigens auch andere Sachen. Sind die Toiletten barrierefrei zu brauchen? Kommen da auch Menschen hin, die gehbehindert sind oder Hilfsmittel brauchen? Also das sind wichtige Themen. So, und es sind aber auch Themen, die manchmal Wut und Ärger auslösen. So, und gerade Menschen, die sich für bürgerlich halten, manchmal aber auch eine sehr rohe Bürgerlichkeit praktizieren, nutzen solche Themen ja ständig, um sich darüber lustig zu machen oder das lächerlich zu machen, dass manche jetzt da über Toiletten reden, als hätten wir nicht viel Wichtigeres. Ja, es gibt auch noch Wichtigeres. Klimakatastrophe wäre sehr wichtig, wird auch ignoriert, wird auch ständig weggewischt. Das ist alles nie wichtig, wenn Leute sich dafür interessieren. Und diese gereizten Themen, die müssen wir rauskriegen aus diesem TikTok- oder X-Niveau, dass das alles immer schon Kulturkampf ist. Sondern hier gilt es einfach, sich aufzumachen, aufeinander zu hören, Befindlichkeiten ernst zu nehmen, weil sie ernst sind, und zu fragen, wie gehen wir um mit Themen von Geschlecht und Selbstverständnis und Identität. Es sind nicht die einzigen Fragen, aber es sind wichtige Fragen, denen man sich stellt, wenn man versucht, Menschen ernst zu nehmen.
Etwas, was mir immer wieder begegnet und was ich eigentlich spannend finde, ist eine gewisse, wenn ich ein bisschen provozieren würde, würde ich sagen, fast kognitive Dissonanz zwischen der Wahrnehmung der Kirche als Institution und das Verhältnis, das Leute haben zu Pfarrpersonen oder zu Menschen aus dem Kirchgemeinderat. Ich glaube, vieles läuft über persönliche Kontakte. Gibt es auch eben Vielfalt? Thorsten hat das schon angesprochen, auch in der reformierten Kirche, für die ich arbeite. Deshalb ist es ein bisschen meine Bezugsgröße. Gibt es sehr unterschiedliche Gemeindeprägungen? Ich habe das, also eine Person hat mir gesagt, ja, ich habe noch eine Predigt gehört oder fast erleiden müssen, wo von der Kanzel gepredigt wurde, Homosexualität ist Sünde. Und dann gibt es halt ja die Mosaic Church in Zürich zum Beispiel, also ein queeres Pfarramt, ein Pfarramt für queere Menschen. Und das gibt es in derselben Kirche. Und da sind natürlich die Erfahrungen auch entsprechend unterschiedlich. Aber in den Gemeinden, wo auch ein Interesse da ist von Seiten der Pfarrpersonen, glaube ich, läuft viel über persönliche Kontakte. Und das ist natürlich nicht losgebunden von der Kirche als Institution, aber vielleicht sind es zwei Ebenen, die wir unterscheiden können. Also eine Überlegung, in der ich gerade drin bin, und dann nehme ich mich auch wirklich nicht raus, sondern ich überlege auch sehr stark, wie ich das mache als Pfarrerin. Ich stelle mir jetzt oft die Frage, naja, gestaltest du deine Gottesdienste wirklich willkommen für queere Menschen? Ich glaube, in der reformierten Kirche hat man ein bisschen so die Haltung, wir haben keine Lehramtsverurteilung gegenüber Homosexualität oder queere Menschen, weil wir kein Lehramt haben in diesem Sinn. Und weil es nicht verboten ist, ist es ja für alle offen. Und das ist ein Diskurs, den man oft hört, auch in Bezug auf Gottesdienst oder so, dass es ja, alle können ja kommen. Also es ist ja öffentlich und alle können kommen und daher sind wir, sind alle willkommen. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob etwas verboten ist oder ob man aktiv gegen etwas diskriminiert oder ob man wirklich willkommen heißend ist. Weil die Hürde, glaube ich, für queere Menschen, insbesondere für queere Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben im spirituellen Kontext oder kirchlichen Kontext, ist immens, in die Kirche zu kommen. Und wenn man dann Gott nur männlich angesprochen wird, ist es halt nicht wirklich ein Willkommen heißen. Und da denke ich mir auch in meinen Gottesdiensten, spreche ich Gott sehr oft feminin an, also Gott sie. Und das ist vielleicht ein feministisches Anliegen, aber ob das wirklich ein queeres Anliegen ist, also eben mit der Kritik der Binarität ist Gott als sie ansprechend, ist das Problem noch überhaupt nicht gelöst. Also ja, da bin ich jetzt selbst auch in Bezug auf meine Praxis in diesen Überlegungen. Ich versuch's und ich taste mich heran. Also es ist ja eine große Bandbreite.
Ich frage mich einfach, warum eigentlich dieses Denken auch über Gender und diese Diskussion über Sex, wer hat welchen Sex, wann auch im Leben, so stark, warum da so stark eingegriffen wird. Also warum ist es so ein starkes gesellschaftliches Thema? Man könnte ja sagen, das ist eigentlich doch ziemlich privat für jemanden, oder Thorsten?
Da sprichst du die spannende Frage an, was ist eigentlich normal oder was ist selbstverständlich? Andere sagen auch, was ist natürlich? So, und da hilft einfach ein Blick in die Geschichte oder auch einfach mal um die ganze Welt schauen. So, und was man entdecken wird, ist ungeheure kulturelle Vielfalt und starker sozialer Wandel. So, die Idee, dass Sexualität privat ist, das ist eine ziemlich neue Idee, die ja auch längst noch nicht selbstverständlich ist. So, also es ist ja sehr vieles gesetzlich geregelt und normiert und sozialer Druck. Also wir leben ja nicht in einer Welt, wo man sagen kann, Sexualität, das ist ja, wissen wir ja alle, ist ja komplett privat und komplett persönlich und da redet einem ja keiner rein. Und da gibt's auch keine Normen und da gibt's keine Vorschriften. In so einer Welt leben wir ja nicht. So, und die Geschichte zeigt nun, das ist ein Bereich, der hoch normiert gewesen ist und hoch reguliert. So, und das finden wir auch in der Bibel. Das ist in der Bibel auch völlig klar, dass hier viele Regeln zu diesem Bereich existieren. Und es sind immer Regeln, die geschlechterspezifisch sind. So, es gibt den Begriff der Jungfräulichkeit für Frauen. Für Männer gibt es nicht mal den Begriff. Bei Frauen gibt es in der Bibel Sicherstellungsverfahren, dass das alles irgendwie klargegangen ist. Warum? Als Gewährleistung dafür, dass die Eltern, vor allem der Vater, alles richtig gemacht haben. Die haben aufgepasst. Das gibt es bei Männern nicht. Nicht mal eine Befragung, nicht mal ein Verhör. So, wir leben in Zeiten, ich sag mal, mit egalitären, also mit gleichheitsorientierten Ansätzen. So, und übersehen aber manchmal, wie wenig selbstverständlich das in der Bibel ist, wie wenig selbstverständlich das in der Antike und im Mittelalter gewesen ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir in unserer Ethik bewusst machen wollen, wie stark einfach die Vorstellung von Geschlecht und Sexualität zusammengehören. In der Regel ist es immer so gewesen und ist es auch oft noch, dass die Vorstellung von Geschlecht der Schlüssel dafür sind, was man an Sexualität für möglich oder erlaubt oder gut hält. Nun, das ist in der Geschichte immer eine Logik gewesen, die vom Mann her gedacht hat. So für Männer galten in der Antike andere Regeln als für Frauen, sehr viel mehr Freiräume. Und die Regulierung von Frauen, die Einschränkung von Frauen, die Kontrolle, auch gerade über Fragen von Fortpflanzung, von Kinder, von Erbe. Wer ist denn legitimer Erbe? Wer kriegt denn auch das? Das ist durchweg geordnet. Wir haben im Laufe der Zeit ansatzweise gelernt, das zu hinterfragen, weil wir gemerkt haben, wie viel Druck es ausübt. Und ja, hier haben auch tatsächlich Entwicklungen stattgefunden. Hier ist mehr Freiheit möglich geworden. Und das ist eine ethische Frage, so wie nimmt man das wahr? Es gibt Menschen, die sagen, ja, aber heute ist alles so chaotisch und früher gab es Familien und die Familien waren zuverlässig und da waren alle geborgen. Und heute gibt es so viel Chaos, ne? Überall Chaos. Familien lösen sich auf, Kinder viel zu wenig und alle sind so einsam und neurotisch und depressiv. Das ist dieser negative Blick und das spielt eine Riesenrolle in der Welt. Es gibt Nationen, USA, ist sowas politikentscheidend. Auch in der Schweiz kann man solche Stimmen hören. Andere sagen, nein, wir haben Freiheiten hinzugewonnen. Wir haben Spielräume und das sind große Errungenschaften, die wir nicht verlieren wollen. So, und in diesem Feld, da finden diese Auseinandersetzungen statt um Geschlecht und Sexualität. Ja, und da Orientierung zu finden und zu geben, das ist eine große ethische Herausforderung und ich finde auch eine christliche Herausforderung, weil religiöse Normen immer mit drin waren und irgendwie müssen wir uns zu denen verhalten.
Ich möchte vielleicht einen anderen Aspekt reinbringen. Bei Sexualität und Geschlecht, Gender, geht es auch um die Normierung und das heißt auch manchmal um die Kontrolle von Körpern. Und das gibt es immer noch heute. Zum Beispiel das Abtreibungsrecht wird jetzt insbesondere in den USA, ja, je nach Staat könnte man vielleicht sagen, abgebaut. Und auch in der Schweiz zum Beispiel. Also es ist jetzt kein Extrembeispiel, aber ich glaube, es zeigt schon, wie Sexualität und Gender mit Macht und Kontrolle zusammenhängen können. Zum Beispiel, wie und wo kriege ich die Pille danach? Kann ich sie im Supermarkt kaufen? Kann ich sie bei Automaten am Bahnhof kaufen? Oder, wie in der Schweiz, muss ich zur Apotheke? Kriege ich die einfach so? Oder muss ich ein Gespräch mit der Apothekerin führen? Was man in der Schweiz muss. Und wer zahlt das? Zahle ich das? Zahlt meine Krankenkasse? Und man könnte sagen, naja, es ist nur eine Frage nach Geld, aber es sagt auch was aus, ja, wo man denkt, dass die Verantwortung ist. Also wenn ich dann meine Pille danach zahle, ist es ein bisschen, naja, eigentlich weißt du es besser, selber schuld. Und du musst jetzt halt ein bisschen durch dieses Gespräch, das sehr intim ist und sehr, ja, entblößend in irgendeiner Art und Weise. Und dann kriegst du halt die Pille danach. Ich glaube nicht, dass man sie verweigern darf, aber trotzdem muss man sich einen kontrollierten Prozess. Man könnte sich auch fragen, wenn man nicht anschaut, glaube ich, liest man mich sehr schnell als Frau. Aber zum Beispiel ein Transmann, der noch ein Uterus hat, könnte ja auch die Pille danach nehmen oder nicht? Oder unter welchen Bedingungen? Und wie sehr muss man dann zeigen, ja, es war nur einmal, es tut mir leid, es war so ein Ausrutscher. Also das sind dann plötzlich ist man dann sehr stark in eigentlich sehr moralisch aufgeladenen Themen und Diskussionen und wo man dann auch manchmal merkt, es läuft auch alles ein bisschen so nebenbei, wo man denkt, naja gut, aber wenn du die Pille danach brauchst, dann ist ja also eigentlich warst du nicht so vernünftig und so. Also und da kommt es, glaube ich, sehr schnell auch bei Menschen, die sich als sehr liberal empfinden, ein bisschen so diese, ich wollte sagen, moralistische Überbleibsel, aber dann ist halt die Frage, ob es Überbleibsel sind oder ob die einfach dazu gehören, wenn Sexualität und Kontrolle so so stark miteinander verbunden werden. Und das war jetzt ein Beispiel, ja, das halt Menschen mit Uteri betrifft. Und also muss man als Frau ankreuzen, um eine Pille danach zu kriegen. Und oder kann es auf meinen Pass stehen, weil wenn nicht, dann gibt es mich wie nicht. Und das ist auch ein bisschen eine Frage von Kontrolle und auf dieser persönlichen Ebene dann schon fast Gewalt.
Lara, wärst du dafür, dass man dann die Geschlechterkategorien erweitert oder auflöst oder
Das ist eine sehr große Frage. So im Kontext von Nationen, Staaten und wie die Gesellschaft jetzt ist, fällt es schwer, glaube ich, zu denken, wie es möglich wäre, wenn nicht, weil die Häufigkeit, wo man eben ankreuzen muss, ich verstehe mich als Mann, Frau oder anderes, ist eigentlich recht häufig. Also jeder Firma, die mir einen Brief schicken will, muss ich das angeben, weil es mit Höflichkeit zu tun hat. Und ich frage, also meine Überlegung ist dann eher, wenn man das erweitern möchte, dann kommt wieder die Machtfrage, das ist mein Steckenpferd, halt wieder rein, weil wer entscheidet das? Machen wir uns auf den Weg auf einen gesellschaftlichen Konsens? Oder entscheidet das der Staat oder Institutionen oder Leute an der Uni? Also wer darf das entscheiden? Und in diesem Sinn ist es schwieriger, aber vielleicht dann doch befreiender, wenn man versucht, also wie würden denn Höflichkeitsformen aussehen, die nicht auf Gender basieren? Das finde ich dann auch eigentlich die spannende Frage, weil man dann auch plötzlich merkt, ja, warum muss man mich denn mit meinem Gender ansprechen, wenn man nett zu mir sein möchte?
Ja, da bräuchten wir alle etwas mehr Fantasie.
Nein, das ist eine der großen Schlüsselfragen und Herausforderungen. Man kann das im Kopf ja mal durchdenken. Man kann sagen, diese ganze Zweigeschlechtlichkeit hat doch dazu geführt, Rechtsungleichheiten zu schaffen in der Geschichte, sehr enorm, also bis tief ins 20. Jahrhundert. Hallo Schweiz, ne? Frauen durften nicht wählen in der Schweiz, mit am längsten in ganz Europa, hat ewig gedauert. Und man könnte sagen, lass uns einfach die Geschlechtsunterschiede komplett streichen, es gibt nur noch Menschen. Menschen sind halt verschieden, kann man nichts machen, es gibt nur noch Menschen. Ja, dann gibt es jetzt keine Frauenfußball-EM. Ne? Dann würde man sagen, es gibt nur noch Fußball-Weltmeisterschaft, Handball-Weltmeisterschaft, 100-Meter-Lauf. Für alle Menschen mögen die Besten gewinnen. Wenn man drüber nachdenkt, merkt man, Moment, ja, vielleicht gibt es dann doch Schwierigkeiten und so. Die Alternative wäre, das geht vielleicht doch nicht, weil Menschen sind verschieden. Und wir müssen die Verschiedenheit der Menschen doch ernst nehmen. Und es gibt aber mehr als Mann und Frau. So, wir brauchen viel mehr Kategorien. Und das klingt auch erstmal gut. Spannende Frage ist, wie viele Kategorien kann man wirklich denken oder kann man ernst nehmen oder kann man verstehen oder kann man unterscheiden und wie gehen wir damit um? So, und diese Spannung muss man, glaube ich, wahrnehmen und akzeptieren, diese Spannung von Gleichheit und Vielfalt. Es spricht alles dafür zu sagen, alle Menschen sind gleich wertvoll, gleich wichtig, gleich bedeutsam, genießen gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Das ist ganz entscheidend für die moderne Welt. Das ist auch für die Bibel ganz entscheidend, dass alle Menschen vor Gott gleich sind, aber alle sind auch verschieden. So. Und in ihrer jeweiligen Verschiedenheit ernst genommen zu werden, ist auch Bedürfnis und Recht von Menschen. Und die Gleichheit und die Verschiedenheit lässt sich manchmal nicht immer gleichzeitig zur Geltung bringen. So, manchmal muss man die Unterschiede unsichtbar machen und alle Menschen als gleich akzeptieren. Wir machen das im Wahlrecht und in vielen anderen auch. In anderer Hinsicht muss man manchmal die Unterschiede sichtbar machen, damit Menschen nicht benachteiligt werden aufgrund dessen, was sie sind oder wie sie sind. Und da gibt's keine endgültige Lösung. Also zu sagen, wir nehmen jeden Einzelnen als eigenes Universum mit eigenem Geschlecht wahr, irgendwann funktioniert's nicht mehr. So, und wir können aber auch nicht sagen, wir machen das jetzt alles weg. Diese Spannung müssen wir aushalten von Gleichheit und Vielfalt. Willkommen in der Welt der Ethik. Es gibt immer wieder Normkonflikte. Und diese Normkonflikte müssen je nachdem beantwortet werden. Und das kann manchmal anspruchsvoll sein. Da müssen wir auch im Gespräch sein. Wie viel Sichtbarkeit von Unterschieden brauchen wir? Und wo müssen wir auch bewusst sagen, jetzt schalten wir das alles auf unsichtbar und akzeptieren einfach alle als gleich. So keine Patentlösung, sondern immer wieder schauen, was ist gerade wichtig, die Besonderheit oder die Gleichheit?
Und es gibt da ja durchaus auch vielleicht biblische Bilder, wenn ich jetzt wieder so auf Ebene Kirchgemeinde zurückgehe, man kann sagen, wir sind alle Kinder Gottes, dann ist ja primär erstmal das Geschlecht gar nicht im Vordergrund. Wir sind alle ein Leib Christi. Da wird auch nicht von Geschlecht gesprochen. Thorsten, helfen solche Bilder oder ist das dann eher schräg, wenn man das da so rein importiert?
Also das hilft dann, wenn man christlich oder religiös sortiert ist, ne? Und ja gut, ich würde jetzt sagen, alle Menschen, auch super säkulare Menschen, verstehen unsere Welt nicht, wenn sie nicht das christliche Erbe kennen. Punkt. Das ist einfach so. Leute, die glauben, sich Grundwissen in Sachen Religion ersparen zu können, sind einfach ein bisschen ignorant und ungebildet. Man muss überhaupt nicht dafür sein. Man muss es aber wissen, weil unsere Gesellschaften zutiefst geprägt sind davon. So, und dann finde ich, kann man darin viel lernen. Das, was ich hier gerade angesprochen habe, wird in biblischen Büchern ja durchgespielt. Wir haben Aussagen Paulus, Galater 3,28, wo er sagt, in Christus ist weder Jude noch Grieche, weder Freier noch Sklave, noch männlich oder weiblich, sondern alle sind einer in Christus. So, das ist ein ganz starker Akzent. Alle Unterschiede, alle Differenzen sind vor Gott gleichgültig. Die Gotteskindschaft ist entscheidend und nicht die sozialen oder kulturellen oder geschlechtlichen Differenzen. So, dann kann er sagen, wir alle sind ein Leib Christi. Die Pointe in diesem Bild ist bei Paulus ja, die Unterschiede stark zu machen. Wir sind alle verschieden. Kopf ist anders als Fuß, Hand ist anders als Bauch. Und das Besondere bei Paulus in dem Bild ist, dass er sagt, und der Leib funktioniert, wenn er besonders die Schwachstellen im Blick hat, wenn er Rücksicht nimmt, wenn er eine Kultur entwickelt, wo der Starke für das Schwache sorgt. So, dann kann der Leib funktionieren. Also beides, ne? Kindheit ist etwas, was uns alle gleich macht, aber Verschiedenheit der Glieder am Leib und Rücksicht aufeinander ist das, was uns als Gemeinschaft wirklich auch zusammenwirken lässt. Und beides ist wichtig und es braucht eben Weisheit, könnte man sagen, oder auch geistliche Unterscheidung oder ethische Urteilskraft, um das je Angemessene in der Situation auch zu finden.
Ich möchte hier vielleicht noch eine weitere Nuance einbringen, wo man da wirklich, wirklich aufpassen soll, ist, dass man solche Bibelstellen nicht bringen kann, um irgendwie so eine Art gezwungene Harmonisierung oder Harmonie hervorzubringen und auch nicht, um das erlittene Leid klein zu reden. So im Sinn von, boah, ihr nervt doch alle jetzt mit, keine Ahnung, mit euren Pronomen oder mit euren Toiletten, mit, ihr wollt irgendwie extra willkommen geheißen werden in den Gottesdiensten und das Normale ist eigentlich nicht genug. Wahrscheinlich stimmt es schon, dass es diese Vielfalt und sozusagen Gemeinsamkeit eine, vielleicht eher eine Dialektik ist, also etwas, wo man vielleicht mal die eine Seite, mal die andere Seite wie betonen kann, weil wir halt beides gleichzeitig sind. Andererseits eben darf es wirklich, wirklich nicht, und das finde ich, erlebe ich, wird oft gemacht, dass man diese Stellen dann bringt, eben um zu versuchen, ja, der Diskussion ein Ende zu bereiten, bevor sie so wirklich gestartet hat, ist eigentlich. Also, ja, was macht man mit diesen Stellen, wenn man sie einbringt? Was möchte dann man dann damit sagen? Ja, weil es soll eben nicht darum gehen, die Gewalt und das Leid wie klein zu reden.
Verstehe ich vollkommen, ja. Thorsten, ihr habt ja auch einen Ansatz in dem Buch, den ihr Good Disagreement nennt. Kannst du mir das mal erklären? Ich habe das, glaube ich, noch nicht so gut verstanden.
Also wir machen ja Vorschläge, wie man sich in verschiedenen Fragen zu Geschlecht, Gender, Sexualität und Lebensform Urteile bildet. So persönlich und auch als Gemeinschaft. Und jetzt gibt es aber auch das Problem, dass man manchmal in der Familie, in der Ehe, im Freundeskreis, in einer Kirchengemeinde oder auch in ökumenischen Zusammenhängen so gar nicht einig wird. Und da muss man sich fragen, was jetzt? So, und ja, welche Option hat man? Man kann sagen, wir kämpfen bis aufs Blut, ne? Oder wir ziehen das durch, wir müssen einig werden. Und man muss irgendwann doch auf die Idee kommen, manches kriegt man hier nicht zusammen. So, das ist bei unserer Ethik auch ein Ansatz schon am Anfang. Für menschliche Verhältnisse müssen wir von einer Imperfektibilität ausgehen. Also die Dinge sind nicht vollkommen zu lösen. Das ist irgendwo die Endlichkeit und Begrenztheit von uns. Und dann muss man irgendwann fragen, wie kommen wir denn klar ohne Konsens? So, und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Man kann immer auseinanderlaufen und nichts mehr voneinander wissen wollen. Man kann versöhnte Verschiedenheit haben. Good Disagreement ist einfach irgendwo ein Punkt zu sagen, wir haben jetzt lange gerungen, wir werden hier nicht einig. So, wie gehen wir dann aber damit um? Kriegen wir Regeln, dass wir nicht Disagreement haben, wo wir verschiedener Meinung haben und dann eben Spaltung oder Kampf die Lösung ist? Oder können wir manchmal auch etwas einfrieren und sagen, es ist wirklich traurig, dass wir hier nicht einig sind, aber lass uns damit so gut wie möglich umgehen. Und das ist für uns nicht die Lösung am Anfang, aber wir finden, es gehört zu einer Ethik auch, dass man manchmal Wege finden muss, ohne Einigkeit fair miteinander klarzukommen. So, und wie das aussehen kann, muss man immer schauen. Wir sind hier aber im Bereich des Suboptimalen oder auch des Schlechten. Es ist schlecht, so, wenn man sich nicht einig wird. Aber auch dann, finde ich, hat man irgendwo die Verpflichtung, das Bestmögliche zu erzielen. Das ist unseres Erachtens auch ein christliches Anliegen. Die Bibel ist voll von solchen Sachen. So, und dann trennen sich eben auch manchmal die Wege und dann sagt Paulus, ja, ich komme jetzt hier nicht mehr klar mit Markus, ich brauche einen neuen Kompagnon oder so. Ne? Oder Paulus und Petrus, man kommt nicht miteinander klar, man findet aber irgendwie. Und dann findet man manchmal Kompromisse und die sind für eine Zeit gut, für eine Zeit ist es wichtig. Großes Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, irgendwann wir denken, ja, ist interessant, aber hilft jetzt im Alltag nicht mehr weiter. Also das ist ein Punkt, wo wir sagen, ein bisschen das Fanatische sich auch abgewöhnen. Es gibt immer so das Jakobiner-Problem, dass man von seiner eigenen Gerechtigkeitsvorstellung so begeistert ist, dass man sie radikal durchsetzen will. So, und das kann auch in Abgründe führen. Und da müssen manchmal auch die, die Recht haben, ein bisschen schauen, wie können sie mit ihrem eigenen Recht haben nicht grausam oder maßlos werden.
Ich muss mich wieder einschalten. Vielleicht funktioniert das für Themen wie, kann man Ananas auf Pizza legen? Aber funktioniert das bei Themen wie, ich bin einverstanden, dass man Gewalt gegen Migrantinnen einsetzen kann. Funktioniert das bei Themen, wo ich kein Problem darin sehe, dass queere Menschen auf der Straße verprügelt werden? Kann das bei Themen funktionieren, wie die Rolle der Frauen in der Gesellschaft? Es gibt jetzt auch wieder eben natürlich durch Social Media auch befeuert, aber so eine Art Wiederaufschwung von ja, Incels heißen die auf Englisch, also so einer bestimmten Schicht, vielleicht nicht das richtige Wort, Gruppe an Männern, die nicht in einer Partnerschaft sind, ungewollt und irgendwie dadurch sehr schnell in frauenfeindliche Diskurse kommen. Und durch TikTok und dieses Format an Videos gibt es jetzt wieder so, das sind Videos, die haben sehr viele Views und natürlich auch nicht alle, die das schauen, gucken das, weil sie davon überzeugt sind. Aber halt diese Vorstellung von ja, die sagen das wirklich so ungefiltert. Also wenn deine Freundin irgendwie, die nicht untertan ist, nicht bereit ist, deine Träume zu folgen und dir die Führung zu übergeben, dann musst du mit ihr Schluss machen. Ich sehe natürlich rein intellektuell den Gewinn vom Good Disagreement. Trotzdem wäre dann bei mir die Rückfrage, ja, vielleicht, wenn man zum Beispiel selbst nicht queer ist, aber diese Gemeinschaft gerne verteidigen möchte gegenüber dem Onkel am Familientisch an Weihnachten, funktioniert das vielleicht. Aber wenn ich selbst queer bin und für mein Existenzrecht argumentieren muss, kriegt es ein bisschen einen anderen Touch.
Was wir ja machen, wir bieten drei Modelle an für den Fall, man wird sich nicht einig. Das Netteste ist versöhnte Verschiedenheit. So, man kommt so nah aufeinander zu, dass man sagt, wir haben da noch Restdifferenzen, aber eigentlich kommen wir klar. Good Disagreement ist schon ein bisschen, Disagreement ist stärker betont. Ein gutes Nicht-Einig-Sein würde schon aber natürlich auch, Grenzen kennen. Das wird deutlicher in unserem letzten Modell, protestantischer Korridor. So, protestantischer Korridor, ich war in den letzten Jahren Teil einer internationalen Arbeitsgruppe auf der Ebene der Gemeinschaft evangelischer Kirchen Europas über Fragen Queer, Gender, Homosexualität, Trans. Von der ersten Sitzung an war klar, wir werden uns nicht einig, weil einfach die west- und die osteuropäischen Mentalitäten in einer Weise Abstand zueinander hatten, das war aussichtslos. Absolut. Weil man gemerkt hat, es gibt Kirchen in Europa, für die jeder Ansatz, irgendwie aufzuweichen, dass Mann und Frau füreinander bestimmt sind, heiraten sollen und Kinder kriegen müssen, Sex nur in der Ehe stattfindet und alles andere ist Sünde, das hatten die dogmatisiert. So, und das war da teilweise ja auch Staatsgesetzgebung, also Ungarn. Da war nicht mehr die Idee, kriegen wir eine versöhnte Verschiedenheit hin, Gegensätze stehen im Raum unüberwindbar und das nur Europa. Also weltweit ist es ja noch viel, viel extremer. Protestantischer Korridor war jetzt eine Idee zu sagen, wir kommen nicht auf eine Linie. Aber wir kommen in einem Raum, wo Unterschiedliches und Gegensätzliches steht. Wir wollen aber auch Grenzen definieren. Es gibt Dinge, die außerhalb eines Korridors sind. So, und das sind dann zum Beispiel Sachen wie Gewalt. Gewalt ist außerhalb jedes Korridors. Staatlich, kirchlich, politisch, Gewalt ist völlig inakzeptabel und muss durchgesetzt werden, dass das inakzeptabel bleibt. Gewaltmonopol des Staates. So, in der Kirche haben wir da zum Beispiel gesagt, wir kriegen keine gesamteuropäische Einigkeit, aber unser Vorschlag war, Grenze des Korridors, wo Menschen aus der Kirche ausgeschlossen sind, weil sie queer sind, das ist nicht mehr protestantisch. Das verletzt alles, was wir glauben an Rechtfertigungslehre, an Gnade, an Barmherzigkeit. Das darf nicht sein. Aber natürlich gibt es Kirchen in Europa, die haben Ehe für alle. Und es gibt Kirchen, die lehnen das ab. Und da muss man sich dann fragen, also will man wirklich die radikale Trennung und Spaltung von allem und jedem? Will man die Atomisierung von Kirchen? Oder können wir es ertragen, mit Kirchen zu leben, die so denken wie wir vor 40 Jahren? Und wir haben auch zum Korridor gesagt, es ist wichtig, dass alle zu Wort kommen dürfen und dass man miteinander unterwegs ist. Und das sind so Versuche, also das ist nicht ideal. Ich persönlich fände es auch schön, wenn wir sagen könnten, wir sind nicht nur queer offen, wir sind queer freundlich, wir machen queere Lebensweisen sichtbar und wir feiern Vielfalt und wir segnen Menschen, die sich finden jenseits von Mann und Frau und Familie. Und das ist auch in der Schweiz noch nicht flächendeckend oder mehrheitlich oder sonst wie. Und dann zu sagen, wir wollen aber im Gespräch bleiben. Wir wollen einander aushalten und wir wollen einander aber auch Grenzen setzen und sagen, geht gar nicht mehr. Das ist Diskriminierung, das ist verbale Gewalt, das ist physischer, psychischer Druck. So, und Ethik ist immer klarkommen damit, dass wir Menschen endlich sind und fehlerhaft. So fehleranfällig und immer wieder auch straucheln, ist auch wirklich tun, auch alle, so noch damit auch umzugehen. Das ist eine Komponente von Ethik, radikaler Moralismus und Absolutsetzung der eigenen Erkenntnis und sei sie noch so gut, wird auch problematisch, auch das ist eine geschichtliche Erfahrung.
Ihr habt ja in Bezug auf Sexualethik 3 Modelle vorgestellt in eurem Buch und eins davon, wo ich rausgelesen habe, was ihr so ein bisschen favorisiert, ist diese Leitbildethik, Beziehungsethik und die basiert auf Freiheit, Liebe und Gerechtigkeit. Denkt ihr, das ist so wirklich so praktisch anwendbar oder geht das eigentlich zu wenig weit, diese Maßstäbe?
Also ich würde sagen, das wird ja angewendet. Das ist ja Praxis, dass wir uns daran orientieren. Ist auch eine Lerngeschichte dabei. Freiheit ist man könnte sagen, ja, steht doch in der Bibel, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Aber ein Großteil der Kirchengeschichte war doch recht wenig freiheitlich. Der Wert von Selbstbestimmung und Einvernehmlichkeit, die Einsicht, dass Nein, Nein heißt und Ja, Ja, also dass auch in der Ehe kein Recht auf Beischlaf gibt, der mit Gerichtsurteil durchgesetzt werden kann. Das ist ja 20. Jahrhundert. So, solche Dinge, dass Selbstbestimmung Auch über den eigenen Körper hat man bei Frauen ewig und drei Tage ignoriert und tut es bis heute in vielerlei Hinsicht. Wir haben vorhin die Beispiele gehört. Freiheit ist ein zentrales Kriterium. So, und dann sagen wir auch, man kann sich vorstellen zu sagen, das ist für mich die Wünschelrute zum Glück. Freiheit, Selbstbestimmung, Einvernehmlichkeit, damit kläre ich jedes Problem. Ja, irgendwie auch nicht. Na, irgendwie gibt's auch, und man kann es an der Wirtschaftsethik durchspielen, eine total liberale Gesellschaft wird einfach, kann sehr grausam werden, ungerecht, weil sie Bedürfnisse übersieht und die Durchsetzungskraft der Starken überprivilegiert. Also diejenigen, die ihren Willen überhaupt formulieren können und die Druckmittel haben, ihn durchzusetzen, sind in einer reinen Selbstbestimmungswelt an den Rand gedrückt. Wir brauchen einen Blick für alle, für das Ganze. Wir brauchen Gerechtigkeitsprinzipien. So, und ja, die christliche Idee, die auch nochmal besonders ist, ist schon die Liebe. Gerechtigkeit gehört zum christlichen Glauben, Freiheit gehört zum christlichen Glauben, und Freiheit und Gerechtigkeit gibt es in ganz unterschiedlichen, auch säkularen und anderen Ansätzen. Diese Idee einer Liebesethik des wechselseitigen Wohlwollens, der bedingungslosen Akzeptanz, der Bejahung, der Empathie, das ist ja irgendwo in der hebräischen Bibel bei Jesus, bei Paulus zentral. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und für uns sind das die drei höchsten Prinzipien, an denen es Maß zu nehmen gilt. Natürlich nicht die einzigen. Also es gibt tausend Regeln, die helfen. Regeln wie zum Beispiel Nein heißt Nein. Ganz wichtige Regel. So, oder auch Liebe. Man muss es runterbrechen. Was heißt denn Liebe? Liebe heißt, dem anderen nicht schaden und dem anderen wohltun. So, und dann hat man ein bisschen konkreter, Medizinethik, überall ein riesiges Thema, lebe so, dass du anderen nicht schadest, sei nicht so laut, dass der an den Nerven kriegt und tausend Dinge. Das sind ja Konkretion der Liebe und diese Konkretion sind wichtig, aber diese höchsten Prinzipien, die im Christentum eingebettet sind in diese Geschichte Gottes mit den Menschen, das ist für uns eine christliche Ethik, ein Leitfaden und das hat eben dann auch mit Herzensbildung zu tun, sich daran immer wieder zu orientieren und zu sehen, diese drei Punkte sind wichtig und das ist dann insgesamt ein komplexer, aber hilfreicher Kompass fürs Leben.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob da die queere Theologie auch helfen kann, also ethische Maßstäbe mit zu definieren. Das ist dann wieder eine große Frage, ich weiß.
Genau, also natürlich. Zwei Inputs. Dazu muss ich als Vorbehalt sagen, ich bin keine Ethikerin. Ich bin Dogmatikerin, das ist das Schwesterfach zwar, also sollte ich auch was Vernünftiges dazu sagen können, aber ich bin jetzt nicht Expertin wie Thorsten. Einerseits, glaube ich, kann queere Theologie oder ein queerer ethischer Ansatz wirklich so ein bisschen als Schutzgeländer fungieren, also irgendwie als radikale Frage eben nach Normativität, also von dieser Verknüpfung von das, was als Normalität gesetzt wird und Gewalt. Also auch in ethischen Prinzipien, wie Thorsten gesagt hat, ist es nie abgeschlossen. Also muss man sich immer die Frage gefallen lassen und das finde ich gut, weil es uns auch zwingt, die eigenen Blindflecken zu erwischen. Wen schließe ich aus? Wie habe ich entschieden? Wer hat entschieden? Gibt es vielleicht doch eine inhärente Gewalt, eine Gewalt, die diesen Prinzipien einfach, die einfach drin ist, die ich vielleicht nicht rauskriegen kann? Mit welchen Kriterien entscheide ich? Und da kann man vielleicht auch unterscheiden, so die persönliche Ethikfindung sozusagen, also ich in meinem Leben und meine ethischen Entscheidungen und wie kommt eine Kirche zu einem Papier zum Beispiel? Und vielleicht wäre auch ein queerer Ansatz noch viel, viel radikaler, sondern zu sagen, kann man überhaupt eine Ethik haben im Sinn von einem wirklich gesetzten Konstrukt und nicht verstanden als diese fluide persönliche Überlegung, sondern als Konzept sozusagen, kann es das überhaupt ohne Machtgefälle und ohne Gewalt geben?
Ja, bin ich ganz dabei. Queere Theologie ist eine wichtige Quelle auch für die ethische Reflexion. Wir haben es in zwei Kapiteln stark gemacht bei uns. Zum einen ja im Menschenbild, ne, wo wir sagen, wenn von Gott gilt, du sollst dir kein Bildnis machen und Menschen zum Bilde Gottes geschaffen sind, gilt es auch für den Menschen. Mach dir kein Bildnis, lege nicht fest, zuche keine Schubladen, tu nicht so, als passt alles in zwei Kästchen, sondern respektive Offenheit und Unverfügbarkeit. So, das ist queere Theologie, angewandt für das Menschenbild, gibt ethische Orientierung, ermöglicht es uns zum Beispiel zu sagen, von Frauen und Männern wird man weiter reden, aber das ist eben auch nicht das Ganze, es ist ein Spektrum, es gibt Zwischenräume, es gibt Übergänge. So, und wir haben es auch bei Transfragen, Anerkennung von Vielfalt, so auch das ist wesentlich einfach jenseits festgeschriebener oder traditioneller Normen. Gibt es Lebensformen, die man nicht einfach verdrängen oder aburteilen darf? Hier diese Offenheit, Vielfalt anzuerkennen, ist für die Ethik sehr wichtig. Das heißt, Ethik muss sich selbst zurücknehmen können mit ihren Normen, die sie oft sehr rigide auf alles legen. Und manchmal braucht es eben auch sehr rigide Normen, wie zum Beispiel keine Gewalt. Und das ist eben auch wieder die Kunst der Ethik, zu wissen, wo sie sehr entschieden Position bezieht und auch wo sie Raum gibt. Und sich zurückzieht und die Dinge nicht immer versucht, komplett durchweg in den Griff zu kriegen.
Ich ergänze noch einen letzten Punkt, wenn ich darf. Und zwar, dass beide unsere Fächer, also systematische Theologie insgesamt, Dogmatik und Ethik und Religionsphilosophie, sehr, insbesondere natürlich in ihrer wissenschaftlichen Form und Prägung, was sie auch muss, aber sehr auf Vernunft basiert, sehr auf diese Annahme, dass man alles durchdenken kann und dann ist klar und wir sind rationale Wesen und Menschen. Und eine Erkenntnis von vielen queeren TheologInnen, die das versuchen auch zu bearbeiten, was es bedeutet für eben für unser Konzept von Sünde, von Sündhaftigkeit, von Endlichkeit, ist, dass wir doch eigentlich viel, viel weniger rational sind, als wir das gerne möchten und uns vielleicht einbilden. Wir sind halt messy und chaotisch und emotional und nicht nur Frauen, Männer sind auch emotional und non-binäre Menschen sind auch emotional. Und dass man halt nicht immer so transparent ist, auch sich selbst gegenüber nicht, warum man überhaupt so handelt oder so etwas sagt. Und das ist keine Entschuldigung, überhaupt nicht, das will ich nicht gesagt haben. Das ist keine Entschuldigung, es nicht zu versuchen und das ist keine Entschuldigung, die Verantwortung für unser Verhalten anderer gegenüber nicht wahrzunehmen. Aber vielleicht verändert es auch ein bisschen die Perspektive oder das Framing, dass man dann auch sagt, das ist halt Teil vielleicht von der Sündhaftigkeit, die Thorsten vorhin angesprochen hat, dass wir sind halt keine perfekte Wesen, eben nicht. Wir sind halt nicht Gott. Und das gehört halt auch dazu, dass in all unserem Bemühen, ja, manchmal können wir uns vielleicht halt nicht erklären, den anderen nicht und vielleicht am wenigsten uns.
Hey, herzlichen Dank euch beiden für das super Gespräch. Ich glaube, wir hätten jetzt noch eine ganze Stunde sprechen können. Für euch alle da draußen, ich tue die Literaturtipps in die Folgenbeschreibung, damit ihr diese zwei guten Bücher noch nachkaufen könnt und nachlesen könnt. Heute habe ich ein Zitat fürs Ende mitgebracht, das aus einem Buch stammt, das eben die Lara geschrieben hat mit ihrer Co-Autorin Miriam Löhr. Sie hat darin ein Interview gebracht mit Irin Schwien. Das ist eine Pfarrerin, die sich sehr lange hier in der Schweiz für queere Menschen eingesetzt hat. Und am Ende des Interviews fragt Löhr Irin Schwien, was würdest du denn Studierenden mit auf den Weg geben? Und ich finde, ihre Antwort ist durchaus anwendbar für uns alle in der Kirche oder allgemein. Und sie fordert uns dazu auf, Positionen öfter mal zu überdenken, ob das jetzt im Hinblick auf Sexualität, Geschlecht oder Queerness ist.
Lichtreflex.
Seid ihr selbst. Schlussendlich steht ihr für das, was ihr macht, mit eurer Person ein, nicht mit etwas, was ihr gelernt habt. Und lasst es zu, dass eure inhaltlichen Glaubensüberzeugungen auch mal richtig durchgeschüttelt werden. Das ist unangenehm, das ist anstrengend, aber wenn ihr es überstanden habt, steht der Glaube auf einem festeren Grund und gleichzeitig menschlicheren Boden. Geht auf die Leute zu Und zwar nicht, um ihnen zu sagen, was ihr denkt, sondern um euch erst einmal erzählen zu lassen, wer sie sind und woher sie kommen. Nochmal merci an Thorsten und Lara.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und ich bedanke mich fürs Zuhören und das war schon die 9. Ausgabe von Reflex. Ihr findet diesen Podcast nicht nur auf der Webseite EKS-ERS, sondern auch auf Podigy, auf Apple Podcasts und zum Beispiel Spotify. Abonniert uns doch da und verpasst keine neuen Folgen. Auf Instagram und Facebook findet ihr die neuesten Posts der EKS. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Dann werden wir über das Thema Nachhaltigkeit reden in der Kirche. Die Theologin Melanie Kern wird uns genauer erläutern, was das mit dieser Schöpfungszeit auf sich hat. Und dazu kommt unser Beauftragter Damian Kessi. Das wird bestimmt klasse. Bis dahin bleibt reflektiert. Bye!